Bevor ich zur Predigtreihe David komme, da ist es schon, möchte ich erstmal etwas tun, was ich sonst eher nicht so tue, nämlich ich möchte ein Selfie machen von mir und euch. Gut, dann könnte ich das jetzt, du bist voll drauf, ja, das war wichtig. Jetzt könnte ich das ohne Probleme an meinen Freund in Südafrika schicken und er weiß, wie ich dann gerade aussehe, wie meine Gemeinde so aussieht und dann schreibe ich vielleicht auch noch ein paar Zeilen dazu. Das ist die Generation, in der wir leben. Die Selfie-Generation, will ich sie mal nennen. Auf Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Instagram lassen wir möglichst viele daran teilhaben, was bei uns gerade so in diesem Moment passiert. Ein Klick und dann raus damit. Ich nenne das mal die Klick- und Raus-Perspektive. Und die gilt bei vielen auch unserer Zeit, auch in Bezug auf Lebenssinn, auf Berufung und auch auf Führung. Immer möglichst viel, möglichst alles und das auch noch bitteschön sofort. Klick und raus. Das ist das, was wir wollen. Aber das ist nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, wie Gott es macht. Bei Gott brauchen Lebenssinn, Berufung, Führung, eine Platzanweisung, all das braucht bei Gott Zeit. Und da habe ich mal ein sehr eindrückliches Bild gepredigt bekommen, was ich euch heute weitergeben will. Da war so eine kleine, quirlige Australierin, Christine Kane genannt, kennt ihr jemand? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Die hat dieses Bild mal gebraucht. Als die Menschen noch in Höhlen lebten und Mammuts jagten, das ist also schon sehr lange her, da gab es analoge Kameras. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und da legte man tatsächlich einen Film rein in diese Kameras. Analoge Kameras mit analogen Filmen, lange sogar nur in Schwarz-Weiß. Und diese Filme, die mussten entwickelt werden, ein langwieriger und komplizierter Prozess. Und wisst ihr, wo solche Filme entwickelt wurden? Hier, in einer Dunkelkammer. Wenn ihr wenig seht, liegt es daran, dass es ziemlich dunkel ist in dieser Kammer. Bei Gottes Weg zu Lebenssinn, zu Berufung, zu Führung und zu deiner Platzanweisung sehr viel mehr der Dunkelkammer entspricht als dieser Klick- und Raus-Perspektive. Deswegen ist das so ein schönes Bild. Und deshalb will ich euch mal kurz ein bisschen mit hineinnehmen, wie das damals ging mit dem Filme entwickeln, bis dann ein Foto ins Fotoalbum geheftet werden konnte. Hat vielleicht von euch jemand mal mit sowas hantiert? Hat jemand so eine Dunkelkammer mal in einem Keller gehabt? Ah, Magitta, sehr schön. Ja. Im Prinzip kann man das, was in der Dunkelkammer passiert, in zwei Phasen einteilen. Nämlich in Belichtung und in Entwicklung. In der Belichtungsphase bringst du im Wesentlichen durch Licht das Bild vom Papier auf ein Fotopapier, vom Film auf ein Fotopapier. Die Bilddetails müssen auf ein ganz spezielles Papier quasi gebrannt werden, eingebrannt werden. Aber nachdem das Fotopapier belichtet ist, ist das Bild immer noch unsichtbar. Um es sichtbar zu machen, musst du das dann entwickeln. Und für diese zwei Prozesse brauchst du einen Haufen Utensilien. Eine fotografische Dunkelkammerleuchte, damit du was siehst, also so rötliches Licht wie hier oder bräunliches Licht. Wenn das nicht wäre, also total Dunkelheit wäre auch in Ordnung, aber dann siehst du ja nichts. Aber wenn das nicht wäre, würde jedes Bild sofort zerstört werden. Dann brauchst du einen fotografischen Vergrößerer, um das Bild in die gewünschte Größe auf das Fotopapier zu bekommen. Du brauchst 4 Schalen, du brauchst Zangen, 3 Chemikalien, nämlich den Schwarz-Weiß-Papierentwickler, das Stoppbad und den Fixierer. 3 dazu passende Glasbehälter und einen Trichter, um das da reinzufüllen. Eine Leine zum Aufhängen der Bilder und zum Trocknen. Und dann natürlich Fotopapier. Und last but not least brauchst du einen Raum, der wirklich während des Prozesses stockdunkel ist. Und das Fiese ist, du hast pro Bild genau einen Versuch. Wenn was schief geht, kannst du das Foto wegschmeißen und musst ein neues belichten. Also nichts mit 1000 Bilder machen und dann die besten raussuchen, ging damals nicht. Es geht darum, dass jedes einzelne Bild zu dem entwickelt wird, was es sein soll. Und dazu braucht es einen langwierigen Prozess in Dunkelheit und Abgeschiedenheit. Das ist die Art und Weise, wie Gott das auch mit uns macht und wie Gott das auch mit David gemacht hat. Und in dieser Zeit der Dunkelheit, in diesem Prozess, bekommst du keine Likes auf diesen Klick- und Raus-Bildern. Das ist nicht so ganz easy, das ist hartes Brot. Du wirst geformt, du wirst behauen, du wirst gereinigt. Und du wirst so manches Mal auch durchs Wasser hindurchgezogen werden. Das nennt man Reifeprozess. Und dieser Reifeprozess, diese Dunkelkammer Gottes, ist sehr, sehr wichtig. Ohne Dunkelkammer wird es kein ordentliches Bild von dir geben. Bei David war es auch so. Und ich will euch heute Morgen einen längeren Lebensabschnitt von David mit euch zusammen anschauen, wo genau das passiert ist. David wurde von Gott in die Dunkelkammer gesteckt, damit er fit gemacht wurde für sein Amt als König und für den Platz, zu dem Gott ihn schon als kleiner Junge oder als mittelgroßer Junge berufen hat. Das sind mehr als 10 Jahre, die David nach Gottes Plan zum Reifen brauchte. 10 bis 15 harte Jahre. Und ich kann das natürlich nicht alles vorlesen, was da passiert ist, weil sich Davids Dunkelkammer über sage und schreibe 19 Kapitel des 1. und 2. Samuel-Buches erstreckt. Deshalb möchte ich euch die Zeit kurz skizzieren. David wurde also als Junge vom Propheten und Richter Samuel berufen. Dann kam er an den Königshof als Musiker, aber war auch oft noch bei den Schafen seines Vaters. Ein vorläufiger Höhepunkt war dann, dass David gegen den Philister Goliath gekämpft hat, den wir ja schon in einer Predigt mal angeschaut haben. Er bekam dann die Königstochter zur Frau und er war der große Held. Da hätte man denken können, jetzt geht Davids Karriere ganz steil, so Klick und Raus mäßig, mit vielen Likes. Aber ganz im Gegenteil. Der König Saul wurde immer eifersüchtiger auf diesen jungen Helden und immer mehr Davids Feind, sodass David nach mehreren Mordversuchen flüchten musste. Und diese Flucht, die dauerte einige Jahre. Zuerst floh er nach Nob, wo das Heiligtum die Stiftshütte war, und bat dort den Priester, Ahimelech hieß der, um Verpflegung und Ausrüstung. Das tat er allerdings unter einem Vorwand. Er log, dass er in einem streng geheimen Auftrag des Königs unterwegs war. Später hat Saul diesen Ahimelech und seine ganze Priesterschaft hinrichten lassen, weil sie David geholfen hatten. Sehr grausam war das damals. Dann, steht hier schon, dann wollte David beim Erzfeind unterkommen, beim Philisterkönig, der hieß Achisch, und bekam dann aber doch Muffensausen, ein bisschen Angst und spielte einen Wahnsinnigen, sodass ihn Achisch dann schnell wieder wegschickte. Danach hielt er sich einige Zeit in einem Höhlensystem auf. Das war die Höhle Adullam, wo seine Truppe auf 400 Mann anwuchs. Alles ausgestoßene Männer oder auch Abenteurer, keine besonders netten Leute. Dann ging's nach Moab. Genau. Wo er den moabitischen König bat, seine Eltern zu beherbergen. Und dann zog er viel rum, befreite zum Beispiel die Stadt Keila von den Philistern, musste dann aber sofort wieder fliehen, weil Saul davon Wind bekam. Als er daraufhin in der Wüste Ziph war, wird er verraten und Saul hat ihn und seinen Männern, die hat er fast umzingelt. Aber da die Philister in Juda eingefallen waren, muss Saul kurz vor seinem Ziel die Verfolgung abbrechen und gegen die Philister kämpfen. Da ist der David dem Saul nochmal von der Schippe gesprungen. Dann hat David die Möglichkeit, Saul zu töten, als er in einer Höhle sein, man könnte sagen, sein großes Geschäft machte, wo ausgerechnet David im hinteren Teil der Höhle sich versteckt hielt. Davon haben wir ja in der letzten Woche gehört. Dann gibt es eine interessante Begebenheit mit Nabal. David bat den reichen Nabal um Gastfreundschaft für seine Mannschaft, die ja auf dem Durchzug war, aber der Nabal wollte nicht. Und das machte David fuchsteufelswild, aber die kluge und schöne Frau dieses Nabals verhinderte ein Blutbad. Das gucken wir uns aber gleich nochmal ein bisschen genauer an. Dann hat David wieder einmal die Möglichkeit, Saul zu töten, aber er tut es auch beim zweiten Mal nicht. Müde von der ständigen Flucht vor Saul, lässt er sich dann doch auf die Philister ein. Er wird quasi zum Volksverräter, indem er sich in die Dienste des Philisterkönigs Achisch stellt und bekommt dafür von Achisch eine kleine Stadt geschenkt, nämlich die Stadt Ziklag. In der Zeit bei den Philistern kann David von Glück reden, dass er nicht aufgeflogen ist, denn er tat so, als machte er mehrere Raubzüge gegen sein eigenes Volk, gegen Juda. Das war aber nicht so, stattdessen schadete er anderen feindlichen Völkern. Wenn das nämlich rausgekommen wäre, dann wäre Achisch sein nächster Feind geworden. Dann wäre es beinahe so weit gekommen, dass David mit den Philistern gegen sein eigenes Volk hätte kämpfen müssen. Eine totale Zwickmühle. Aber sie war hoch verdient, denn David lavierte sich ja da so durch. Aber die Philister entschieden sich dann selbst, auf Davids Truppe zu verzichten. Während die Philister gegen Saul kämpften und David mit seiner Truppe ja auch unterwegs war, da fielen die Amalekiter in Davids kleiner Stadt in Ziklag ein und verschleppten alle Frauen und Kinder. David bat um Gottes Beistand und befreite seine Leute aber kurzerhand wieder aus den Klauen der Amalekiter. Saul starb dann bei dieser großen Schlacht und David wurde König von Juda. Eine erste Erfüllung seiner Berufung. Aber es vergingen noch einmal mehrere Jahre, bis David dann tatsächlich seiner Berufung gerecht wurde und mit 30 Jahren König von ganz Israel wurde. Das alles war Davids Reifeprozess. Und es war ja nur skizziert, da steckte wirklich ganz viel drin in dieser Dunkelkammer bei David. Ganz viel Verlust, ganz viel Leid, ganz viel Sieg, aber auch ganz viel Niederlage, ganz viel Versagen, Entbehrung und harte Zeiten. Und in dieser ganzen Zeit wird immer wieder deutlich, dass Gott das genau so wollte. Gott war die ganze Zeit bei David, aber er ließ ihn trotzdem ganz bewusst all diese Schwierigkeiten durchleiden, weil das total wichtig war für David. David sollte lernen, David sollte reifen. Kennst du persönlich solche Reifezeiten, solche Dunkelkammerzeiten in deinem Leben? Vielleicht bist du sogar mittendrin. Vielleicht sind wir auch als Gemeinde im letzten Jahr in solch einer Dunkelkammer gewesen oder auch noch mittendrin. Auch als Gemeinde müssen wir hin und wieder durch Dunkelkammern hindurch. Viele gute Gemeinden sind durch Krisenzeiten hindurch gereift. Aber was ist deine Dunkelkammer, in der du jetzt gerade steckst? Und vielleicht geht es nicht voran. Und du siehst auch keinen tieferen Sinn. Du leidest vielleicht und das Leiden fühlt sich wirklich sinnlos an. Du bist vielleicht so gar nicht dort, wo du einmal hin wolltest oder wozu dich Gott berufen hat. Was ist deine Dunkelkammer? Wo musst du einen Reifungsprozess durchlaufen? Und ich sage dir jetzt was, was du hoffentlich schon weißt. Du und ich, wir alle haben Bereiche in unserem Leben, wo wir noch nicht reif genug sind, wo wir nachreifen müssen. Wir werden, jeder von uns, die wir hier sitzen, wir werden nie fertig werden mit unserem Reifeprozess. David war es trotz dieser langen Zeit und dieser Strapazen, auch als er König wurde, noch nicht. Auch da musste er noch durch so manche Dunkelkammer hindurch, um weiter zu reifen. Es wird nie einen Idealzustand geben, in welchem wir so einen zufriedenstellenden Grad von Reife, von Heiligung erlebt haben. Deshalb ist es gut, wenn wir uns selbstkritisch hinterfragen, wo muss ich nachreifen? Welche Bereiche meines Lebens und meines Charakters gehören in die Dunkelkammer, damit sie dort entwickelt werden? Wir wollen uns mal ein paar Bereiche bei David anschauen, die so durchschimmern. Bereiche, wo David unreif war und einiges gelernt hat und dann gereift ist, nachgereift ist. Wo er an sich selbst bzw. Gott an seinem Ich gearbeitet hat, an seinem unreifen Ich. Und aus einem unreifen Ich wurde ein reifes Ich. Ich gehe das mal durch im Einzelnen. Da war zum Beispiel Davids aufgebrachtes, Davids zorniges Ich. Das sieht man sehr deutlich bei dieser Geschichte, wo der Nabal ihn abserviert und er so richtig zornig ist. Und das drückt er auch aus. Er sagt, ich werde alle, und er hat eine ziemlich heftige Sprache, es steht dort wortwörtlich so, ich werde jeden, der an die Wand pinkelt, umbringen, sagt er. Also alle Männer wird er umbringen. Dieses aufbrausende, dieses aufgebrachte Ich, dieses zornige Ich, das wird langsam aber sicher umgewandelt beim David. Er lässt sich von der Frau vom Nabal besänftigen. Und David hat es tatsächlich auch gelernt. Wir sehen es an einer anderen Stelle, als seine kleine Stadt überfallen wurde und er dann dazukommt, als sie die Familie weggeschleppt haben von ihm und auch von seinen Männern. Da reagiert er ganz anders. Da reagiert er nicht so zornig. Da ist es eher ein sanftes Ich oder ein trauerndes Ich. Dann gibt es Davids manipulierendes Ich. Ich habe vorhin gesagt, dass er manchmal nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat. Zum Beispiel, als er bei dem Priester in Nob war, wo er bei der Stiftshütte war, und da hat er ein bisschen was anderes gesagt, als es wirklich war, denn er war auf der Flucht und sagte aber, er wäre im geheimen Auftrag unterwegs. Oder auf seinen Raubzügen, da hat er auch die Unwahrheit gesagt zu dem Philisterkönig Achisch. Und dadurch ist er ja auch in diese Zwickmühle geraten, eventuell sogar gegen sein eigenes Volk kämpfen zu müssen. So ein manipulierendes Ich. Aber Gott bewahrt ihn und Gott zeigt ihm, dass das nicht gut ist. Und ich glaube, das steht jetzt so nicht da, aber dass er da sehr viel draus gelernt hat. Dann gibt es das Ich vom David, was sich selbst bemitleidet. Er, als er zu seiner Stadt kommt, nach Ziklag, und die sind alle weggeführt, da sieht man, dass er natürlich Trauer darüber schiebt. Aber nur ein Vers später geht er zu Gott und lässt sich von Gott stärken. Er hat verstanden, wie man aus dem Selbstmitleid wieder hinauskommt. Ein Ich hatte David nie, ein furchtsames Ich. Der war immer jemand, der vorne wegging, hat überhaupt keine Furcht, schleicht ins Lager von Saul. Also das war nicht Davids Problem, dass er irgendwie furchtsam war. Könnte aber bei uns sein. David hatte ein vermeidendes Ich. Wir haben es vorhin schon gehört, dass er beim König Achisch, dass er da einen Wahnsinnigen gespielt hat, um zu vermeiden, dass er vielleicht da irgendwie gefangen gesetzt wird. Und interessant ist, dass er dann ein paar Kapitel später wieder zum König Achisch kommt und dann sehr klar und deutlich sagt, was er will. Und überhaupt nicht mehr vermeidet, dass er irgendwie vielleicht schlecht behandelt wird. Und dann bekommt er ja sogar diese kleine Stadt Ziklag geschenkt. David hatte so ein unverantwortliches Ich, dass er zu diesen Priestern gegangen ist und sich dort Verpflegung und auch Ausrüstung hat geben lassen. Das war unverantwortlich, denn die wurden nachher einen Kopf kürzer gemacht. Aber auch da hat er viel dazugelernt, denn er sorgt zum Beispiel für seinen Vater und seine Mutter, als er sie nach Moab bringt. Und später kommt mal einer zu ihm, der geflüchtet ist, und er sagt, ich werde für dich Verantwortung tragen. Und so könnte man weiter durchgehen. David hatte manchmal so ein sich entziehendes Ich. Und bei manchen dieser unreifen Ichs kann man nicht direkt einen Reifungsprozess erkennen, aber wir können davon ausgehen, dass er gelernt hat, denn er zeigt es auch später als König immer wieder und auch in dieser Zeit, dass er versteht und dass er um Entschuldigung bittet und dass er um Vergebung bittet, da wo er was falsch gemacht hat. Zum Beispiel ein vereinnahmendes Ich, als er diese Männer sammelte, dann hatte David auf jeden Fall auch ein rebellisches Ich, obwohl er das ganz gut im Griff hatte, denn er erkennt Saul als Autorität immer wieder an. Er schwört sogar dem Saul, dass er ihn verschonen wird, beziehungsweise seine Nachkommen verschonen wird, nicht umbringen wird. Also aus so einem rebellischen Ich wird ein gütiges Ich, ein wohlwollendes Ich. In den Psalmen, die wir jetzt uns natürlich nicht auch noch angucken können, da gibt es auch immer wieder ein anklagendes Ich vom David. Aber David kommt immer wieder auch über die Anklage hinweg. Und er hatte wahrscheinlich auch ein misstrauisches Ich, auch so ein polarisierendes Ich, ein ungeduldiges Ich. Und das hat er ja nur wirklich gelernt, Geduld zu bekommen. David lernte die ganze Zeit, was es heißt, geduldig zu sein. Man sieht es meistens direkt, an manchen Stellen aber auch indirekt, dass David sich immens entwickelt. Und das liegt daran, dass David auch bereit ist, diese Entwicklung wirklich durchzuführen. Dass er bereit ist, in dieser Dunkelkammer auszuhalten. David hört immer wieder auf Gott, befragt ihn, bittet ihn um seine Begleitung. Und David sieht sein Fehlverhalten ein, lässt sich was sagen. David akzeptiert Vorbilder. Zum Beispiel war ein Vorbild diese Frau hier, Abigail. 1. Samuel 25 steht diese Geschichte von Nabal und Abigail. Abigail ist übrigens ein sehr gutes Beispiel für einen wirklich gereiften Menschen. Natürlich hatte auch sie ihre Bereiche, wo sie noch nachreifen konnte. Ich will euch kurz die Geschichte von Abigail erzählen. Ich habe es ja schon angedeutet. Nabal, ihr Mann, war ein dummer, reicher, selbstverliebter und arroganter Schnösel. Er hätte beinahe mit seiner Dummheit seine ganze Familie vernichtet. Denn er schlug David die Gastfreundschaft aus. Und das will im antiken Orient schon was bedeuten. Das macht man nicht. Und er beschimpfte David und brüllte seine Männer sogar an. Also die Männer von David. David ist so erzürnt, dass er Nabal und seine ganze Familie umbringen will. Das ist natürlich auch keine reife Reaktion, wie wir schon gesehen haben. Gut, dass es in dieser Geschichte wenigstens eine reife Persönlichkeit gibt, nämlich diese Frau, Abigail. Sie holte schnell 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 fertige zubereitete Schafe und Kuchen und brachte das alles auf Eseln zu David. Als sie David erreichte, fiel sie vor ihm nieder und redete natürlich freundlich mit David und nahm die ganze Schuld auf sich. Kein Herausreden, kein Hin- und Her-Taktieren, einfach klar heraus. Sie sagt in 1. Samuel 25, Vers 23, mich trifft alle Schuld in dieser Sache, mein Herr. Bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. Sie beschreibt ihren Mann, wie er ist, also nimmt kein Blatt vor den Mund. Sie sagt, beachte doch Nabal diesen bösartigen Menschen nicht. Er ist ein Narr, wie schon sein Name sagt. Nabal hieß Narr. Ich aber habe deine Boten, die du geschickt hast, nie zu Gesicht bekommen. Und dann sagt sie, bitte mach keinen Fehler, den du später bereuen wirst. Gott wird Nabal schon selbst richten, das musst nicht du machen. Und das tat Gott dann tatsächlich auch kurze Zeit später. Nabal wurde erst gelähmt und dann starb er. David aber, der ließ sich umstimmen und sah ein, dass er auf dem Weg gewesen war, einen riesengroßen Fehler zu machen. Als Nabal dann tot war, heiratete David diese junge Witwe Abigail und bei ihr sehen wir tatsächlich, wie reifes Verhalten aussieht. Sie stellt sich der schwierigen Situation und geht die Herausforderung an. Sie reagiert angemessen, sie hat ein demütiges Ich, sie kann um Verzeihung bitten, sie bleibt ruhig, sie argumentiert brillant. Und sie hat ein offenes und risikobereites Ich, ein vertrauensvolles und zuversichtliches Ich, ein wohlwollendes Ich und so weiter und so weiter. Thomas Harry hat in seinem Buch Die Kunst des reifen Handelns, sehr zu empfehlendes Buch, 5 Merkmale einer reifen Persönlichkeit beschrieben, die alle auf Abigail zutreffen. Eine reife Persönlichkeit bezieht erstens Stellung, zweitens führt sie sich selbst, drittens bleibt sie mit anderen wohlwollend in Kontakt, viertens verfolgt sie klare Ziele und fünftens heißt sie Herausforderung willkommen. Ich möchte jetzt zum Schluss der Predigt nochmal 3 Punkte nennen, wie man umgehen kann mit seinen Dunkelkammern. Das erste ist, akzeptiere deine Dunkelkammer, in die Gott dich hineingestellt hat und in der er dich reifen lassen will. Bleib bitte an dem Platz, den Gott will. Solange er dir keinen anderen Platz zeigt, ist das der Platz, wo du jetzt gerade bist. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es hart ist, auch wenn du fast kaputt gehst oder wenn es langweilig wird oder was auch immer, versuch dich mit der Situation zu arrangieren und versuch dich vor allen Dingen auch mit den Menschen, die in dieser Situation um dich herum sind, zu arrangieren. Nimm die Situation und die Menschen, wie sie sind. Nimm sie an. Wenn du das nicht tust, dann gibt es über kurz oder lang einen geistlichen Herzinfarkt. Dann wird dein unreifes Ich dich über kurz oder lang zu Fall bringen. Vielleicht gibt es dann einen kurzen Aufstieg, aber danach einen tiefen Fall. Das zweite, geh deinen Reifungsprozess aktiv an. Ich habe schon gesagt, einen Idealzustand, den gibt es nicht. Wir sind alle auf dem Weg und wir sind alle nicht am Ziel. Und deswegen gibt es auch bei jedem von uns Bereiche, die nachreifen müssen. Wie kann ich diesen Prozess aktiv angehen? Ich kann, es sind vielleicht drei Schritte, die man da gehen kann. Ich kann erstens um eine heilsame Erkenntnis bitten im Gebet. Gott fragen, wo ist mein Reifungspotenzial? Bei mir ist es vor kurzem so ganz deutlich geworden, dass ich in vielen Bereichen sehr ungeduldig bin, ein ungeduldiges Ich habe. Und dann ist es gut, wenn Gott einem das zeigt, wenn man ihn fragt und er einem zeigt, wo er den Hebel ansetzen möchte. Der zweite Schritt ist, dass wir das Neue, das reife Ich in den Blick nehmen. Wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Ich will geduldiger werden. Und das einüben über einen langen Zeitraum. Was ist es bei dir und was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Zum Beispiel kann man sich so ein Jahresziel setzen, dass man in bestimmten Bereichen weitergekommen ist, nachgereift ist. Und das Dritte ist, was auch sehr wichtig ist, man sollte sich begleiten lassen. Ich habe mir vor kurzem erst einen Mentor ausgesucht und er hat sogar auch ja gesagt, dass ich sein Menti sein kann. Und der hilft mir dabei. Der hilft mir dabei, geduldiger zu werden. Noch eine Sache ist total wichtig, wenn wir in diesem Reifungsprozess stehen. Ich bin auf eine ganz interessante Entdeckung gestoßen, als ich eine Bibelstelle gesucht habe, wo Saul vorkommt. Da habe ich eingegeben bei bibleserver.de, Saul, und dann bin ich einfach da mal so durch. Und dabei habe ich gesehen, dass Saul an einer ganz interessanten Stelle im Neuen Testament auch vorkommt. Und diese Stelle hat auf den ersten Blick überhaupt gar nicht, auf den zweiten auch nicht, überhaupt gar nichts mit David und Saul zu tun. Aber dann dachte ich, da steht da genau so aus einem ganz bestimmten Grund. Nämlich als Paulus, der damals noch Saulus hieß, kurz vor Damaskus war, erschien ihm Jesus und sagte, interessant, was er dann sagte, er sagte nicht, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Sondern er sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum sagt Jesus an der Stelle nicht Saulus? Warum Saul? Vielleicht war das die Kurzform von Saulus. Aber vielleicht hat es auch einen tieferen Grund. Vielleicht spielt Jesus dort auch auf die Verfolgung Davids und spielt dort drauf an und sagt, dass er der Sohn Davids mittendrin steckt in jeder Dunkelkammer, die uns umgibt. Auch in Davids Dunkelkammer, auch in unserer Dunkelkammer. Jede Dunkelkammer, die Gott uns verordnet, ist eine Dunkelkammer, wo Jesus schon drin steckt. Das ist sicherlich eine etwas gewagte Auslegung, aber irgendwie passt sie doch wie die Faust aufs Auge, oder? Jesus identifiziert sich mit dir und mit mir und mit David. Jesus ist im Reifungsprozess dabei. Er ist dabei, wenn wir nachreifen. Er ist dabei, wenn wir uns in unserer Dunkelkammer befinden. Und das ist so gut und so tröstlich. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, und es ist nicht schön, sich in der Dunkelkammer zu befinden, aber so wichtig. Und du lässt uns immer wieder Schwierigkeiten erleben. Du führst uns immer wieder hinein in Reifungsprozesse, damit wir weiterkommen, damit wir nicht stehen bleiben. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, die Stellen, wo wir reifer werden sollen. Dass du uns die Charaktereigenschaften zeigst, wo wir nachreifen sollen. Und dass du uns hilfst, immer mehr zu dem zu werden, zu dem Bild zu werden, was in der Dunkelkammer entstehen soll. Dass wir an den Platz gestellt werden, wo du uns hinhaben willst, als reife Persönlichkeiten. Ich danke dir, dass du mitgehst in diese Zeiten, dass du dabei bist. Dass du dabei bist, wenn wir verfolgt werden, dass du dabei bist, wenn wir in diesen Dunkelkammern sind. Jesus, hab Dank, dass du in die tiefste Dunkelkammer dieser Welt gegangen bist, damit wir dich erleben können in unseren Dunkelkammern. Danke dafür. Amen.